Kinder sind super. Kinder sind so süß. Wir geben alles für sie. Wir geben alles für sie auf. Den heißen Kaffee, die Privatsphäre am Klo, die Nerven. Die liegen irgendwo auf dem verdreckten Küchenboden herum. Gleich neben der endlosen To-Do-Liste. Irgendwas mit Me-Time steht da nicht drauf. Ich bin Ivana, Mutter zweier Kleinkinder. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputti, der Podcast für müde Eltern. Aber nicht, dass er noch schwul wird. Ja, ich schaue hinunter auf die Babyfüße, dann nochmal in die Augen meines Gegenübers. Ja, du hast schon verstanden, bestätigt sein Nicken heftig. Nochmal runter auf die Babyfüße. Der meint jetzt echt die Söckchen, oder? Schlicht weiß, blaue Punkte, rosa Streifen. Rosa Streifen. Rosa. Puh, ziemlich viel hineininterpretiert in das bisschen Textil. Der Junge soll gefälligst als solcher erkennbar sein. Auf den ersten Blick in blau, grün, grau. Kein kreativer Vielefanz im Pastell, bitteschön. Die Welt ist kompliziert genug. Da will man zumindest Kinder noch klar unterscheiden können in Bub und Mädchen. Der gesellschaftliche Appell an die Kleiderwahl für meine Kinder, mich farblich gefälligst zusammenzureißen, ist kein Einzelbeispiel aus meinem Leben. Es ist fast schon politisch, sagt auch Evelyn Höllriegel. Die Journalistin, Autorin und dreifache Mutter will beruhigen. Keine Angst, von rosa Regenbogenshirts fallen schon keine Penisse ab. Warum genderneutrale Kleidung so wichtig ist, Kinder im Alltag oft angefeindet werden und der Mutterinstinkt eine riesige Lüge ist. Darüber spreche ich mit der Gründerin von Little Paper Plane in einer neuen Folge Mutti ist kaputti.
Einstellung 1, Gast 5.
Gast 5?
Ja.
Achso, ja, von Anfang an, genau.
Heute Gast 5.
Ich kann mich nicht einmal auf Mom Brain ausreden. Nee. Ja, also aufs Stillen oder so. Aber vielleicht sind es Nachwehen.
Probably.
Nachwehen. Du hast das Buch Nachwehen geschrieben.
Habe ich, ja.
Und wer das ist, der das Buch geschrieben hat, willkommen bei Mutti ist kaputti. Das ist Evelyn Höllriegel. Sie ist die Autorin ihres ersten Buches Nachwehen. Darüber werden wir gleich ausführlich sprechen, was sie dazu bewogen hat. Zuerst einmal hallo, liebe Evelyn.
Hallo, schön, hallo, dass ich da sein darf. Freut mich.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich folge deinem Account auf Instagram schon sehr lange. Du bist ja auch Journalistin.
Ja.
Das ist ja auch dein Beruf, das hast du gelernt und studiert. Du hast Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Wir kommen also aus der...
Selben Branche.
Yeah. Und... arbeitest und lebst als freie Journalistin und Autorin hier in Wien. Und deinen Blog A Little Paper Plane betreibst du ja schon urlange, seit 2016. Mhm. Und das ist auch ungefähr die Zeit, wo du das erste Mal Mutter geworden bist.
Genau, wo ich das erste Mal schwanger war tatsächlich.
Schwanger.
Mhm. Weil das war dann schon nochmal ein Unterschied, als ich schwanger war mit meiner Tochter. Das war nach einer Fehlgeburt, wo ich recht stark... fast schon traumatisiert war. Das heißt, die Schwangerschaft war nicht so happy-peppy für mich einfach. Und wenn ich aber auf Pinterest unterwegs war damals, immer noch Pinterest oder Instagram und Social Media, war alles sehr rosarot, sehr blumig, alles ist wunderschön an diesem Schwangersein. Mhm. Und das war für mich nicht. Erstens mal, das Psychische war es nicht so schön. Mhm. Und zweitens, ich hatte Wassereinlagerungen aus der Hölle. Also da war nichts mit... Bad im Heublumen, Geschichteln oder Blüten. Es war einfach anstrengend. Die Schwangerschaft war unfassbar anstrengend. Und ich habe dann mir gedacht, okay, ich kann einfach nicht die einzige Person in Österreich oder im deutschen Sprachraum sein, die das nicht so empfindet. Mhm. Also die sagt, alles ist wunderschön. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich gesagt habe, hey, nein, mir geht's nicht gut, dass die Leute da ganz anders drauf reagiert haben.
Wie haben Sie
Weil
das reagiert?
Unerwartet war. Die haben, waren sehr peinlich berührt von dem, nee, also alles nicht gut. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht treffe ich da doch einen Nerv und habe angefangen, einfach über die Schwangerschaft zu schreiben. Aus einer sehr naiven Perspektive, weil halt doch die erste Schwangerschaft und man wird neu reingeschmissen.
Aber hast du da eher so Tagebuch geführt für dich selbst?
Vielleicht schon. Und Genau, und dann als ich zum ersten Mal Mutter wurde, habe ich gemerkt, okay, da fängt es dann doch erst richtig an mit ganz vielen, sage ich mal, Stereotypen, die Müttern auferzwungen werden oder uns anerzogen werden. Und wie schaffe ich das jetzt reflektiert, aber nicht belehrend zu brechen? Und ich glaube, das ist halt auch das, was ich halt immer noch mache. Ich versuche reflektiert, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger zu schreiben oder zu kommunizieren.
Ich glaube, du hast gerade das in Worte gefasst, was mir im Ausdruck bei mir gefehlt hat oder weshalb oder der Grund, warum ich deinen Content so gerne konsumiere, weil du tatsächlich eben nicht mit erhobenem Zeigefinger da jetzt aus der Perspektive der erfahrenen, obergescheiten Mutter, die jetzt mit Erfahrung da anderen, vielleicht nicht so erfahrenen Müttern oder egal, Leuten noch ohne Kindern, da jetzt irgendwas erzählt und das als absolute Wahrheit hinschmeißt.
Ja. Ja.
Und das ist sehr sympathisch und man bleibt trotzdem mit etwas Neuem zurück.
Ja, das ist schön, danke, freut mich. Und da bin ich jetzt viele, viele Jahre später, mache eigentlich basically immer noch das Gleiche, nur ein bisschen umgewandt, weil wo früher halt viel Wort war, ist halt jetzt viel Bild wegen Instagram, aber mag ich eigentlich voll gern. Und das freut mich, wenn es Leute erreicht. Es ist halt dann nur immer sehr ernüchternd, wenn Sachen außerhalb der eigenen Bubble ausgespielt werden. Wie jetzt zum Beispiel ein Reel, also 3 gerade gehen viral, ganz unerwartet. Und das sind alles Themen, die halt eben einmal Kinderkleidung und Geschlechtsstereotype thematisieren. Das andere ist, da geht es tatsächlich um unser zweites Buch, Mythos Mutterinstinkt. Und die Kommentare darunter, da merkt man halt schon, wow, okay, ist noch schon ein schön langer Weg vor uns.
Bleiben wir mal kurz bei der Kinderkleidung stehen. Ja. Ich meine, das ist ja... Könnte man sagen, ein relativ banales, triviales
super banal,
Thema, ja.
Also, super banal.
Wo man sich denkt, bei Erwachsenen soll textile Individualität und Personalisierung möglichst to the fullest gelebt werden. Du sitzt da im Leo-Oberteil, super schön mit der Retro-Brille und ich mit meinen 2 Straßsteinen auf den Brüsten. Und niemand wird sich irgendwie nicht einmal was denken. Mhm. Und bei Kindern, sobald sie die falsche Farbe anhaben oder den falschen Schnitt der Hose, angezogen bekommen, das ist fast schon
zusammen, ja.
Politisch und die Welt bricht zusammen.
Ja.
Wie kannst du dir das erklären?
Ich glaube, dass ganz vereinfacht runtergebrochen, glaube ich, dass Menschen sich leichter tun, wenn Sachen kategorisiert werden und wenn Sachen in ihren Schubladen drinnen bleiben. Das ist eigentlich eine einfachere Art zu denken, ohne jetzt beleidigend wirken zu wollen. Ich glaube, das ist halt einfach, wenn etwas außerhalb dieser Schublade ist, dann ist es seltsam gleich. Und wenn was seltsam ist, dann ist es halt nicht unbedingt gut, obwohl es ja nicht unbedingt schlecht ist deswegen. Und ich glaube, so ist es mit Kinderkleidung halt. Also ich merke schon jetzt in meinem Umfeld, dass das nicht mal, das ist kein großes Thema, wie die Farben sind hin und her, aber eben sobald man außerhalb der Bubble geht, dann merkt man, dass so ein rosarotes Herzen-T-Shirt für Burschen absolut politisch ist. Was absurd ist, weil wenn ein 4- oder 5-Jähriger mit Herz-Leggings rumspaziert, dann... Ja, es ist ein 5-Jähriger mit Herzleggings. That's it, ja. Aber ich glaube, da wird von manchen so wahnsinnig viel reininterpretiert. Und in Wahrheit ist es einfach nur ein 5-Jähriger, der gerne Herzen mag. Wow. Und nicht nur Autos und nur Dinos. Und genauso wenig finde ich, also genauso schade finde ich es, wenn in der Mädchenabteilung nur... Einhörner und Ponys und ganz möglichst süße Kätzchen. Ich finde, das macht schon ganz früh was mit uns. Mit uns als Eltern, mit uns als Kinder. Und deshalb will ich es ansprechen, weil wenn wir von Stereotypen sprechen, aber das außer Acht lassen, was in so Kinderkleidungsabteilungen passiert, dann verpassen wir einiges. Oder?
Ja. ziemlich absurd.
Absurd, oder? Ja. Absolut. Ich habe mir auch nicht gedacht, dass das Reel so gut läuft, weil ich mir gedacht habe, so, es ist so banal. Ja? Mhm. Es ist einfach wirklich banal. Also ich spaziere durch einen Laden durch und schaue, da sind alles bunte Farben, da ist nur Matschfarben und Blau. Und ich meine, wenn man das so betrachtet, dann denke ich mir, okay, wieso gibt es keine gelben Shirts bei Jungs? Und ich rede hier von gelb und nicht von knallpink. Das gibt es nicht.
Ja. Ich bin, ich habe zwei Söhne.
Ja.
Und ja, wie du schon angekündigt hast, wenn man da ins Geschäft reingeht, da wird es schon ziemlich trist.
Absolut.
Nämlich ja, wirklich trist. Ja. Da existieren keine Farben.
Nein.
Also wenn ich jetzt nicht mehr sehr kreativ irgendwie die Sachen kombinieren würde, dann würden meine Kinder aussehen wie Magistratsbeamte.
Absolut. Auch diese Hemdchen schon für Einjährige, finde ich. Ich meine, das ist cute.
Grau halt, und blau in allen Schattierungen und ganz viel Schwarz,
ganz
und,
viel
und
Schwarz.
Alles und ja, dunkelgrün und nichts Helles und nichts Fröhliches.
Ja.
Ja, also Kinder sind ja meist fröhlich. Ja. Warum tragen sie nicht fröhliche Farben? Und bei Mädchen ist es das andere Extrem.
Genau. Ja.
Ja, und also ich finde die meisten Jungsachen einfach hässlich, weil... Mhm. Und dann gehe ich aber in die Männerabteilung ja, und finde die gesamte Pastellregenbogenpalette.
Ja, ja, zu Recht. Ja. Ja, zu Recht.
Ich kann mich erinnern, mein erster Text, als ich Mutter geworden bin, der Titel war tatsächlich Mutti ist kaputti. Deswegen heißt der Podcast jetzt so.
Liebe ich.
Da habe ich für mich so den Kreis geschlossen. Und einer der ersten Texte oder Themen, mit denen ich mich befasst war, war auch Farbe und Kinderkleidung. Mhm. Und das war noch viel banaler. Es waren so ein bisschen, es waren Söckchen mit ein bisschen Rosa drauf.
Mhm.
Und das war innerhalb meiner privaten Bubble dann plötzlich so ein Aufschrei, wo ich mir gedacht habe, Leute.
Ja, ja.
Weil da fielen wirklich Kommentare wie, ja, aber nicht, dass er jetzt schwul wird.
Ja, ja. Ja, es ist ja allgemein bekannt, dass durch rosa-rote Bubenkleidung Penisse abfallen.
Ja. Ja. Aber absurderweise versuchen wir, oder versucht auch die gesamte Modewelt seit den 90er Jahren, den, wie hieß der damals, auch ganz banal, der Mann, der sich pflegt, rasiert und ein bisschen cremt.
Achso, der androgyne Mann, oder?
Ja,
oder
da gab es
Metro.
Metro, genau,
ja.
Mit David Beckham kam dieser Begriff auf,
ja,
genau. Und dass er möglichst Pflegeprodukte verwendet. Und,
aber
und
nicht zu viel. Es ist immer eine schmale Gratwanderung zwischen...
Genau, da gibt es ja auch enge Grenzen, was er darf.
Ja.
Und dann hat dieses rosa Polohemd es endlich geschafft,
ja,
zum Standard-Outfit aller seriösen Männer und auch Businessmänner. Also blassrosa Hemd kann in einer Konferenz.
Ja. Ja.
Und bei Kindern hört sich der Spaß aber auf.
Absolut.
Ja. Ja. Was ist das? Ist das Kontrollverlust der Gesellschaft, dass es einen Drang daran gibt, sich noch irgendwas festzuhalten, was man kennt? Das war damals nämlich meine Schlussfolgerung.
Ja, ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube, es geht absolut in die Richtung. Ich glaube eben, es ist dieses Outside-the-Box-Denken, das halt mega unbequem ist. Und man muss dann halt selbst auch die eigenen Glaubenssätze hinterfragen. Man muss hinterfragen, wieso finde ich das scheiße? Wieso finde ich das schlecht? Wieso stört es mich? Was triggert mich daran? Und das ist halt unbequem, weil da fordert es halt Selbstreflexion und halt auch gesellschaftliche Reflexion, die aber eben ja, viel... Das geht dann vielen zu weit. Und manche sagen lieber dann, das gehört sich nicht und das war immer schon so, was aber auch nicht stimmt, wohlgemerkt, weil das war nicht immer schon so. Und die Konversation ist beendet.
Ja. Und wenn wir schon bei Farben sind und ein bisschen in der Geschichte recherchieren, dann kommen wir sehr schnell drauf, dass Rosa eigentlich nicht immer die Mädchenfarbe war und Blau nicht immer die Bubenfarbe.
Nein, das ist, das Rosa war das kleine Rot. Und Rot war die Farbe des Mannes, weil Rot stark, Rot ist wie Blut, Kriegsgeschichte. Und das war tatsächlich
das königliche
Farbe. Das königliche Rot, das Purpurne war ein Machtsymbol und Rosa war einfach dieses kleine Rot. Und das war eine klassische Jungsfarbe, wie es jetzt eben hellblau ist. Und hellblau absurderweise war die Farbe der Reinheit. und eine sehr katholisch angehauchte Farbe. Wenn wir Bilder oder Gemälde oder Figuren von der Mutter Maria sehen, die hat immer einen hellblauen Schleier auf.
Mhm. Genau. Ja, und es ist lustig, dass so ein Reel, also ein Spaziergang durch die Kleiderabteilung der Kinder, so ein Drama in deinem Kommentar-Feed auslösen kann. Gleichzeitig aber jetzt, wo die Europameisterschaft in Deutschland ansteht und die Nationalelf Deutschlands, also die deutsche Nationalelf, mit einem ganz neuen Trikot-Design und Farbe hergekommen ist. Ja. Also nicht klassisches Weiß und die Flagge drauf, sondern ganz in Rosa. Mhm. Rosa und ein bisschen Schwarz.
Ja.
Aber die sind ja erwachsen, das sind ja ausgewachsene Männer, die dürfen.
Ja. Und ich finde es eigentlich voll gut, weil es setzt halt voll das Zeichen, weil man muss halt auch denken, das sind Männer, die halt eine krasse Vorbildfunktion haben und finde ich super, dass die jetzt da pink aufs Feld marschieren und es gab halt einen massiven Widerspruch. Und was auch absurd ist, weil ich meine, in Italien gibt es die Gazzetta dello Sport, das ist ja diese super bekannte Sportzeitung, die ist auch rosa. Und Männer haben sie trotzdem gelesen.
Huh. Stimmt, ja, die ist auch rosa. Ja. Das stimmt, ja. Was ich auch ein bisschen diskriminierend finde, ich kenne es jetzt nur als Jungsmama, wenn ich Kleidung kaufe, ich habe das bei den Hosen gemerkt.
Ja.
Ich kaufe Hosen nur in der Mädchenabteilung. Mhm. Warum? Weil die halt so schon schön hohe Bünde haben.
Ja.
Jungshosen enden bei den Hüften. Mhm. Also das, was wir als Frauen nie wieder tragen würden. Also wir Millennial-Frauen, Hüfthosen. Arrivederci.
Ja.
Das ist der einzige Schnitt, den es für Kinder gibt, also für Buben.
Mhm. Das ist lustig, weil ich kaufe immer, weil ich habe zwei Söhne und eine Tochter, und ich kaufe immer in der Bubenabteilung, weil die Shorts, vor allem die Hosen weiß ich jetzt gar nicht, aber die Shorts für Jungs sind tatsächlich länger als die für Mädchen. Die sind tatsächlich gute so 10, 5 Zentimeter länger bei Burschen als bei in der Mädchenabteilung. Und das finde ich auch sehr bezeichnend. Mhm. Und deshalb denke ich mir, müssen wir da früh anfangen, weil der ganze Kreis, es rollt ja weiter. Wenn wir jetzt 10 Jahre später dann ein 15-jähriges Mädchen mit Hotband sehen oder das dann nicht in die Schule darf mit zu kurzen Hosen, gleichzeitig es aber von Kind an gelernt hat, dass das die Hosen sind, in die sie sich gefälligst zu pressen hat und nicht die aus der Burschenabteilung, die halt länger sind, das ist ein krasses Paradox. Wir erziehen Mädchen dazu, sich freizügig zu kleiden, aber schämen sie dafür dann gleichzeitig später. Und deshalb finde ich dieses Kategoriendenken so schwierig, weil ein Kinderkörper Mädchen haben keine Taille mit 4, 5, 6. Das haben sie nicht. Vielleicht später sind Körper verschieden, aber auch Frauenkörper sind verschieden. Ob ich jetzt 1,50 bin oder 1,80, macht halt auch einen Unterschied für eine Frau. Deshalb, ja, bei Kindern ist es nicht so. Mhm. Kinder haben wirklich nur Maße. Und genau da denke ich mir, es bietet sich so an, einfach neutralere, farbenfrohe, lustige Kleidung für Kinder zu machen und nicht nur süße oder halt dunkle. Dazwischen gibt es so wenig. Es gibt was dazwischen, aber es ist halt auch wieder so eine Privilegiengeschichte. Ja? Wenn ich jetzt nicht das Geld habe, in ein mega cutes kleines Label zu investieren, dann habe ich einfach keinen Zugang dazu.
Du hast dich auch in weiterer Folge mit Mutterschaft in all ihren Facetten beschäftigt. Und aus einem Thema oder zusammenfassend hast du dann zwei Bücher geschrieben, das eine Nachwehen und das zweite, das letztes Jahr erschienen ist.
Ja, genau, letztes Mai. Ja.
Mythos Mutterinstinkt. Mhm. Warum Mythos? Ich dachte immer, ich bin jetzt Mutter und habe diesen Instinkt und weiß ganz genau, was ich machen muss.
Ja, das wäre praktisch, ist aber nicht so. Und das ist halt, wie gesagt, das Reel geht jetzt auch gerade viral über das Buch, sorry. Und da kommen auch Kommentare, wo Leute genau das schreiben. Ja, aber bei mir war das ein Instinkt. Ich habe gewusst, was ich tue. Ja, Das ist schön, aber das hat nichts mit einem Instinkt zu tun. Vor allem nicht einen Mutterinstinkt. Und ich glaube, das ist ein Begriff, den wir alle kennen. Wir alle denken, es ist halt eine unumstößliche Wahrheit. Es gibt einen Instinkt, der halt nur für Frauen ist und sich nur um Kinder. Und nein, das ist nicht so. Mhm. Also das, was wir haben, wenn wir ein Baby in den Armen halten, dann ist es halt Fürsorge, mhm, und das ist eine Intuition und das ist etwas Erlerntes und es fängt halt mit einer Entscheidung an. Die Entscheidung dafür, dass ich mich um dieses Kind kümmern möchte. Und dann muss ich ja auch alles lernen. Ich muss lernen, wie es ist, Mutter zu sein oder Vater zu sein oder Adoptivpapa oder Mama oder was auch immer. Und das Schöne ist, dass können alle, das können heterosexuelle Paare, die biologische Eltern sind oder nicht, oder homosexuelle Paare, das können Großeltern. Jeder kann sich kümmern, wenn er möchte. Mhm. Und das ist jetzt, das klingt jetzt alles schön und gut, aber wir haben halt dann dezidiert neurowissenschaftliche Studien dazu angeschaut und haben die in jahrelanger Recherche eigentlich aufgedröselt und die Studienlage ist dünn, aber sie ist absolut überzeugend. Ja,
vieles auch ist das so ein, da wird einem was weggenommen?
Es wird vielen etwas dazu geschenkt. Weil ich nehme dir ja nichts, wenn ich dir sage, das ist kein Instinkt, das ist einfach eine erlernte Intuition, mhm, die du auch gesehen hast als Kind. Ich meine, wir haben ein Beispiel im Buch auch angebracht, das war eine britische Studie und die fand ich so schön. Und zwar ging es darum, dass Forscher waren in einem Kindergarten, mhm, und haben Kindern im Alter von vier, fünf, sechs Jahren, haben sie ein Kissen in die Hand gedrückt. Burschen, Mädchen, egal. Und die haben sie Kissen einfach gehalten, wie man halt ein Kissen als Vierjähriger hält. Das ist wurscht, ja. Und dann haben sie ein Gesicht draufgemalt auf diesen Polster. Und alle Kinder, egal ob Bursche oder Mädchen, haben diesen Polster auf einmal links getragen, weil es halt wie ein Baby ausgeschaut hat. Das ist eben, wie gesagt, das ist eine Fürsorge-Intuition, dass wenn etwas aussieht wie ein Baby, dann müssen wir behutsam sein. Babys, also kleine Kinder reden mit Babys auch in dieser Babysprache, also ein bisschen diese high-pitched voice. Das haben nicht nur Mädchen, das machen Buben auch. Und dieser Gedanke, dass wir uns um kleine Wesen kümmern sollen, die halt hilfsbedürftig sind, das haben nicht nur Frauen im gebärfähigen Alter, das haben alle. Und wir müssen uns dazu entscheiden, als Menschen, sich einzulassen oder nicht. Und das können alle Menschen.
Das heißt, Mutter kann im Grunde jeder, der will?
Ja, der will. Und mhm, genau das Gleiche ist halt, was halt auch dieser Mutterinstinkt oder diese Nicht-Existenz des Mutterinstinkts auch uns zeigt, ist, dass wenn wir keine Kinder haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja wurscht, dann fehlt uns nichts, weil, mhm, wir haben keinen Mutterinstinkt, mhm, weil es ihn nicht gibt. Deshalb ist es egal. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch eine krasse Entlastung eben für alle Frauen, die Kinder haben, die keine haben, für Väter und ja.
Trainieren wir diese Intuition für Fürsorge, die trägt jeder in sich und trainiert man das Jungs im sehr frühen Alter ab?
Ich glaube schon.
Durch Spielzeug?
Ja, ich glaube schon. Es ist, glaube ich, eine
Erziehung.
Es ist halt einfach auch ein ganz subtil. Wir haben wirklich viele Studien angeschaut im Zuge der Recherche und wir haben auch das Buch von der Carolina Credo Perez, dieses Unsichtbare Frauen. Das ist ein Buch mit lauter Statistiken, liebe ich hart. Und da stand eben auch, dass Mädchen diese Care-Arbeit schon sehr früh übernehmen. Und ich glaube, wenn wir selber zurückdenken an unsere Kindheit, ich weiß nicht, das ist auch gar nicht so bewusst, ja, aber meine Mutter hat schon eher mir gesagt, jetzt bleib noch kurz da und hilf mir bei den und den Sachen, als meinem Bruder. Mhm. Und das war nicht bewusst und das war nicht Absicht, aber das ist schon sehr gängig, sage ich mal, dass, mhm, wir Mädchen sehr früh bestärken, wenn wir merken, okay, wow, sie wollen sich kümmern oder sie wollen, sie spielen jetzt schön Puppen und sie sind in der Ecke. Und bei Jungs hingegen sehr oft kritisch beäugt wird oder halt auch nicht gefördert. Und ja, und dann ist eben das mit dem Kinderspielzeug.
Werf da kurz ein, mir ist aufgefallen, dass meine Kinder, meine zwei Söhne, nie Kuscheltiere geschenkt bekommen haben.
Genau, das ist es, ja.
Und ich aber immer mit irgendeinem Daddy antanze, aber auch nicht nur bei Mädchen. Mhm. Ja. Aber mir ist wirklich aufgefallen, wir haben sehr wenig Kuscheltiere. Die zwei Exemplare, die ich Ihnen da jetzt weggenommen habe, entfremdet habe. Und noch ein Korb voll. Aber wenn ich andere Mädchenkinderzimmer mir anschaue,
ja, da quillt der Korb über. Ich finde es auch immer bezeichnend, wenn du in ein Spielzeuggeschäft gehst und es sich dann auch wieder so klar in knallpink und dunkelblau aufteilt. Das ist, wenn ein Kind reingeht, es merkt ja irgendwie, okay, wo sind die Sachen, die eigentlich ich gut finden sollte. Und dann geht es in diese Abteilung und wird sich dort wohler fühlen, weil er einfach auch an den Blicken merkt und den Kommentaren, wie es ankommt. Oder auch wenn jetzt ein Kind mit einer Puppe in den Kindergarten geht. Es kann halt wirklich passieren, dass von einem anderen Kind ein blöder Spruch kommt. Und wir wissen alle, dass das sehr wiegt auf diese kleinen Kinderseelen. Ja? Und ich glaube, das macht es halt aus. Und es fängt halt super früh an, dass es ungemütlich wird, wenn ich outside eben dieser Box schon wieder bin. Und das fängt halt schon im Spielzeugladen an.
Würden Jungs mehr mit Puppen spielen dürfen und ihr natürlich angeborenes Bedürfnis nach Fürsorge für andere leben und pflegen, wenn wir so ein bisschen utopisch denken, könnte sich das, glaubst du, auswirken auf ihr Verhalten, wenn sie dann Väter werden, dass sie da viel leichter und selbstverständlicher da in dieser ganzen Care-Arbeit drin sind?
Ich glaube tatsächlich, dass das Wichtigste jetzt außerhalb des Spielens ist halt diese Vorbildfunktion, die wir Eltern haben. Und wenn Jungs, sage ich jetzt mal, merken, dass die Mama nicht alleine für alles zuständig ist zu Hause, dass das halt schon sehr viel ausmacht. Und ich meine, bei vielen Familien ist es absolut normal, dass Frauen an der Grenze oder Mütter an der Grenze der Überlastung sind und halt wirklich kurz vorm Ausbrennen, und die Kinder sehen halt, okay, die Mama kocht, die Mama wäscht die Wäsche, die Mama bügelt die Wäsche, die Mama organisiert den Einkauf, sie organisiert mal eine Geburtstagsparty hin und her, und was macht der Papi? Der Papa ist arbeiten. Und ich glaube, wenn aber Kinder sehen, okay, die teilen sich das auf und manchmal macht er das und manchmal er das, dann ist es nicht, dann ist einfach diese Identifikation halt auch anders. Ja? Dann identifiziere ich mich mit meinem Papa als Bursche, aber der Papa kann halt mehr als nur den ganzen Tag arbeiten. Er kann halt auch Sachen in die Waschmaschine stecken. Wow, das kann ich auch. Ich glaube, das ist dieses Lernen am Modell. Das machen Kinder super früh. Wir imitieren ja alle unsere Verhaltensweisen. Wir sind halt auch dafür zuständig, dass wir ihnen was vorleben.
Du beschäftigst dich oder thematisierst auch sehr oft auf deinen Kanälen das Bashing von Kindern. Wozu es auch einen eigenen Begriff gibt.
Ja.
Adultismus.
Genau. Ich habe das immer wieder bemerkt, und es ist halt ganz oft so, wenn man was bemerkt, aber keinen Namen dafür hat, dann ist es immer sehr schwammig. Ja? Und uns ist passiert jetzt, dass, es war letztes Jahr mal, wollte meine Tochter in die Bäckerei gehen, Semmelholm. Sie ist 7,5, also die wollte das wirklich, es war ein Traum. Und ich habe zu ihr gesagt, du geh runter, hol 5 Semmel und komm wieder her. Ja? Ist wirklich unterm Haus, die Bäckerei. Und habe Geld in die Hand gedrückt, und sie kommt nicht mehr und kommt nicht mehr und kommt nicht mehr. Und ich bin dann runter, und dann stand dieses Mädchen in der Ecke und wurde vollkommen ignoriert von den Verkäuferinnen dort. Und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt und habe dazu gepostet und habe gemerkt, dass ich super viel, aber richtig, richtig viele Hunderte von Antworten bekomme mit, ja, kenne sie, Kinder werden nicht bedient, Kinder werden ignoriert, Kinder werden die Augen verdreht. Und dafür gibt es halt einen Namen und dieser Name ist Adultismus. Und das ist in Wahrheit nichts anderes, als Kinder aufgrund ihres Alters oder ihrer vermeintlichen Dummheit, weil Kinder werden sehr oft mit dummen kleinen Erwachsenen gleichgestellt. Ja, das ist einfach, sie aufgrund ihres Alters zu diskriminieren. Und wenn man sich aber im Umkehrschluss denkt, okay, wenn da jetzt eine ältere Dame gestanden wäre, um die 80, die nicht Geld aus dem Geldbörserl rauskriegt, würde die da auch nicht bedient werden? Vermutlich nicht. Da würde man trotzdem noch ein bisschen Respekt zollen. Und genau, und ich habe mich dann auch ein bisschen mehr damit befasst und habe einfach gemerkt, dass das halt wirklich ein Ding ist. Und das ist halt ein Ding eher in unserem deutschsprachigen Raum. In Österreich, Deutschland, Schweiz weiß ich jetzt nicht so genau, aber in südlicheren Ländern und auch in Nordländern gibt es sowas sehr selten. Aber ich glaube, in Deutschland und Österreich ist es schon sehr, naja, es gehört nicht unbedingt zum schlechten Ton, wenn man sagt, boah, ich mag einfach keine Kinder. Und das ist kein Ding, also das sind nicht Sachen, die man sagt, um cool zu sein. Das ist das Gleiche, wie ich sagen würde, hey, ich mag einfach keine Greise. Das ist einfach Diskriminierung.
Das geht aber viral. Also irgendwie ist das total salonfähig, habe ich das Gefühl, wenn ich auf Accounts stolpere und dann total schockiert bin, dass sowas überhaupt existiert auf als Account.
Und ich denke mir immer, das kann doch nicht Teil deiner Persönlichkeit sein, irgendjemanden oder eine Altersgruppe, egal was für Menschen es sind, aber eine ganze Altersgruppe, Kacke zu finden. Das ist ein schlechter Charakter, nicht ein Charakterzug.
Es ist ja das eine zu sagen, ich möchte keine Kinder.
Absolut, super fair.
Was auch immer für Gründe da vorliegen, ist auch wirklich egal, ist auch letztendlich Privatsache.
Absolut.
Noch eine private Meinung. Aber ist es eine Meinung zu sagen, ich mag keine Kinder?
Nein, weil es einfach eine Verallgemeinerung ist. Es ist das Gleiche, als wenn ich sagen würde, ich mag keine Leute im Rollstuhl. Es ist einfach, macht man nicht, finde ich. Also ich finde, bei anderen Sachen würde es uns richtig, kriegen wir ein Ick davon, aber bei Kindern ist es absolut okay, sowas zu sagen. Also meine Tochter, die hat ein sehr dickes Fell, die ist super tough, aber der ist es sehr nahe gegangen, einfach ignoriert zu werden, als wäre sie nicht da. Das macht man mit Menschen nicht, egal wie alt sie sind.
Ich bin auch über Kommentare gestolpert und Profile, die eine große Followerschaft haben. Ich meine, das wäre dann die zweite Frage, ob das tatsächlich ein Bubble-Phänomen ist oder ein gesellschaftliches Phänomen, die tatsächlich einfach ganz offen sagen, ich hasse Kinder.
Ja.
Und das bleibt... Also wenn kommentiert, dann wird applaudiert.
Ja, ich weiß. Ja.
Was ist das? Ja, ich meine, ist das ernst zu nehmen oder ist das eine Mini-Bubble, die nichts mit der Realität zu tun hat, wenn wir jetzt da rausgehen auf die Straße?
Ich glaube, es ist schon eine Mini-Bubble und vielleicht ein kleiner Prozentteil der Gesellschaft. Es sind meistens absurderweise super junge Menschen, die sowas sagen, also um die 20 herum, die gerade noch literally gestern Kinder waren.
Ja.
Deshalb, ja. Und vielleicht ist es auch so eine Abgrenzung, eine eigene. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, dass das offen zu sagen, hey, ich hasse Kinder, ist so richtig der Peak. Ja? Aber wir merken es im Alltag sehr oft. Also ich merke es mit meinen 3 Kindern sehr oft, dass wenn wir die ganze Straße blockieren, oder wenn ich mit dem Lastenrad fahre, dass Leute da die Augen verdrehen, dass Leute meine Kinder schon mehrmals angerempelt haben, weil die Kinder halt oft nicht gerade gehen, sondern ein bisschen schlängeln oder träumen, nach hinten schauen. Und man merkt dieses Genervtsein von kleinen Menschen, die halt nicht so funktionieren, wie Erwachsene es oft tun. Und ich glaube... das ist zwar nicht offener Kinderhass, aber das sind adultistische Verhaltenszüge.
Ja, Kinder haben keine Lobby, oder?
Das ist es ja. Kinder, die sehen das ja nicht, die kriegen das ja gar nicht mit. Wir kriegen das als Erwachsene mit, auch nicht immer, aber wir kriegen das ja mit. Und ich glaube, da, ja, für die rentiert es sich einfach zu sagen, hey, das ist echt absolut uncool, weil Diskriminierung ist uncool, dass man das überhaupt noch sagen muss, 2024. Und das ist egal, welche Art von, aber es ist einfach nicht in Ordnung.
Ja, bei all den Antidiskriminierungsbewegungen, die es gibt, für die alle gleich wichtig sind,
absolut,
sind tatsächlich Kinder nirgendwo präsent.
Mm-mm.
Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass Individuen wie du sich journalistisch diesem Thema annähern und hier auch tatsächlich Aufklärung und Sichtbarkeit für Kinder schaffen. Erzähl mir mal, du hast jetzt zwei Bücher herausgebracht. Mhm. Hast du jetzt schon ein neues Projekt im Petto?
Boah, nein, tatsächlich nicht, weil das letzte Buch war aufgrund der Tatsache, dass es sehr rechercheintensiv war. Mhm. Wir haben richtig viele Studien gelesen und auch mit Leuten interviewt, also alles Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Das war super intens.
Mhm.
Und als es rausgekommen ist, habe ich echt mir gedacht, so, okay, nie wieder. Was aber natürlich nicht der Fall ist. Also ich hab ein paar Ideen in der Pipeline, aber die sind noch in der Pipeline. Bleiben vielleicht auch noch ein bisschen dort. Ja.
Du arbeitest daran.
Ich arbeite daran.
Und wir werden sehr gespannt darauf warten, was daraus wird.
Dankeschön.
Vielleicht wieder im Buch oder was anderes.
Ja, wer weiß.
Wer weiß. liebe Evelyn, danke, dass du heute hier warst.
Danke.
Und als kleine Aufmerksamkeit, dass du dich jetzt aus deinem Alltag und allen anderen Terminen rausgerissen hast, habe ich etwas für dich. Und zwar ein Schmuckstück von Yas Jewelry. Kennst du vielleicht? Hinter Yas Jewelry steckt eine Architektin und Mutter aus Wien. Oh, sie hat sich mit ihrem Schmuck selbstständig gemacht und ihr ist es vor allem wichtig, ihren Schmuck von Testimonials und Models repräsentiert zu sehen, die einfach komplett abseits von diesem Mainstream sind, den wir sonst so aufgetischt bekommen. Mhm. Und ihre Models sind tatsächlich hauptsächlich auch ihre Kundinnen.
Cool.
Und Empowerment und Gender Equality steht bei ihr, bei ihrem Brand an erster Stelle. Und davon kriegst du auch ein kleines Präsent als Dankeschön.
Danke, freue ich mich.
Dankeschön.
Sehr gerne. Nochmal danke.
Dankeschön.
Und euch danke ich auch, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart bei einer weiteren Folge Mutti ist kaputti. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und mögt Kinder. Tschüss.
Kinder sind super. Kinder sind so toll. Aber manchmal ist Mutti einfach kaputti. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin von Mutti zu Mutti, deine Ivana.